Der Begriff Neoliberalismus ist für die Linke erst seit der Finanzkrise zum Schimpfwort geworden. Zuvor diente er meist einfach der Beschreibung der zunehmenden Macht der Märkte, insbesondere der Finanzmärkte in den liberalen Demokratien des Westens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der wachsenden Einigkeit der gemäßigten Parteien in diesen Ländern darüber, diese Macht durch Privatisierungen, Deregulierungen, unternehmensfreundliche Steuergesetze und die Ausweitung des Freihandels immer weiter auszudehnen. Dieses Programm wurde 50 Jahre lang auf dem Rücken des Wachstumsversprechens verkauft. Und dabei ging es nicht nur um Wachstum für einige. In diesem Sinne handelte es sich um eine absolute politische Philosophie, die eine einzige, schlichte Ideologie so sehr in die Länge und Breite zog, bis sie die ganze Erde wie eine Gummidecke aus Treibhausgasen umhüllte. Und sie war auch in anderen Hinsichten absolut. Sie ließ keine Anpassungen zu, um auf bedeutende regionale Unterschiede wie die zwischen der Situation in England nach dem Finanzcrash und der in Puerto Rico nach dem Hurricane Maria einzugehen und war nicht in der Lage, ihre vorhandenen Mängel, Widersprüche und blinden Flecken einzugestehen. Stattdessen wurde immer nur nach mehr Neoliberalismus verlangt. So kam es, dass die Kräfte, die den Klimawandel entfesselt hatten, namentlich die ungebremste Weisheit des Marktes, trotzdem als die Kräfte dargestellt wurden, die die Erde vor den Verheerungen retten könnten. So kam es, dass der Philanthrokapitalismus, der gleichzeitig Gewinne und humanitäre Taten anstrebt, bei den Superreichen das verlustreiche Modell der moralischen Philanthropie ablöste. Dass die Gewinner unserer immer stärker auf das The Winner Takes It All-Prinzip ausgelegten Wirtschaft die Wohltätigkeit benutzen, um ihren Status zu untermauern. Dass der effektive Altruismus, der selbst den Erfolg von Non-Profit-Organisationen an Kennzahlen bemisst, die aus der Finanzwirtschaft stammen, nicht nur das Spendenverhalten der Milliardäre verändert hat, dass die moralische Ökonomie, ein Terminus, der einst eine radikale Kapitalismuskritik enthält, es auf die Visitenkarte von wohlmeinenden Kapitalisten wie Bill Gates geschafft hat. Am anderen Ende der Hackordnung gehört dazu, dass Menschen, die in schwierigen Verhältnissen leben, dazu aufgefordert werden, sich selbst als Unternehmen zu betrachten und durch ihre Bemühungen ihren Wert als Bürger unter Beweis zu stellen. In einem kräftezehrenden sozialen Gefüge, das sich vor allem durch einen unaufhörlichen Konkurrenzkampf auszeichnet. So lautet zumindest die Kritik von links. Und sie ist auf ihre Weise unbestreitbar zutreffend. Doch indem der Neoliberalismus alle Konflikte und Konkurrenzkämpfe über den Markt regelte, bot er auch ein neues Modell des Geschäftemachens an, sozusagen auf der Weltbühne. Eines, das nicht der ewigen Rivalität zwischen Nationalstaaten entsprang oder auf sie hinwies. Nun darf man nicht Korrelation und Kausalität vertauschen. Vor allem, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ein so großes Chaos herrschte, dass es schwer ist, einen einzelnen Grund für irgendetwas auszumachen. Aber die kooperative Ordnung, die international seitdem dominiert und vielerorts für Frieden und Wohlstand gesorgt, oder sich zumindest parallel dazu entwickelt hat, fällt zeitlich sehr genau mit der Herrschaft der Globalisierung und des Finanzkapitals zusammen, die wir heute gemeinsam unter dem Begriff Neoliberalismus fassen. Und falls man doch versucht wäre, Korrelation und Kausalität zu vertauschen, gibt es eine ziemlich eingängige und plausible Theorie, die beide Erscheinungen verbindet. Die Märkte bringen, vorsichtig formuliert, Probleme mit sich. Aber sie legen großen Wert auf Frieden, Stabilität und, wenn sonst alles gleich bleibt, verlässliches Wirtschaftswachstum. Als Belohnung für die Kooperation winkt also dieses Wachstum. Und so verwandelt der Neoliberalismus, zumindest theoretisch, ein ehemaliges Nullsummenspiel in eine Zusammenarbeit, die für beide Seiten von Vorteil ist. Dieses Versprechen hat der Neoliberalismus allerdings nie eingelöst, wie die Finanzkrise schließlich zeigte. Somit war die rhetorische Standarte einer stetig wachsenden, stetig reicher werdenden Gesellschaft der Fülle und einer politischen Ökonomie, die auf das gleiche Ziel ausgerichtet war, stark lädiert. Diejenigen, die sie trotzdem noch vor sich hertragen, haben heute deutlich zittrigere Knie, als es vor einem oder zwei Jahrzehnten noch denkbar schien. Wie Sportler, denen man plötzlich anmerkt, dass ihre Glanzzeiten längst vorüber sind. Die Erderwärmung wird ihnen einen weiteren Schlag versetzen. Vielleicht den vernichtenden. Eine Welt, in der Bangladesch überflutet ist und Russland profitiert, verheißt nichts Gutes für den Neoliberalismus. Und vielleicht noch weniger für den liberalen Internationalismus, der stets als Adjutant von Ersterem auftrat. Wohin wird sich die Politik entwickeln, wenn das Wachstumsversprechen der Vergangenheit angehört? Vor uns tut sich ein ganzes Pantheon von Möglichkeiten auf. Etwa das neue Handelsabkommen auf der Grundlage der moralischen Infrastruktur des Klimawandels abgeschlossen werden, sodass der Warenaustausch von einer Senkung der Emissionen abhängig ist und unerwünschte CO2-Aktivitäten durch Sanktionen bestraft werden. Eine andere Möglichkeit wäre die Einführung eines neuen, weltweit gültigen Regelwerks, das die zentralen Prinzipien der Menschenrechte, die zumindest in der Theorie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelten, ergänzt oder sogar ersetzt. Aber der Neoliberalismus wurde damit beworben, dass es sich um ein System zugunsten aller Beteiligten handle. Ein Positivsummenspiel. Und in diesem Begriff schwingt schon sein natürlicher Nachfolger mit. Die Nullsummenpolitik. Wir müssen heute gar keinen Blick in die Zukunft werfen oder daran glauben, dass sie durch den Klimawandel beeinträchtigt sein wird, um zu wissen, wie das aussehen würde. Mit dem Lagerdenken innerhalb unserer Gesellschaft, dem Nationalismus auf Staatenebene und dem Terrorismus, der sich aus dem Zunder gescheiterter Staaten speist, ist diese Zukunft bereits hier. Zumindest ein Ausblick darauf. Wir warten nur noch auf den Sturm.